Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Niesen, juckende Augen, eine laufende Nase. Kommt euch das bekannt vor? Dann habt ihr bestimmt auch schon mal mit einer Allergie zu tun gehabt. Und wer eigentlich nicht, gefühlt ist ja jeder oder jede gegen irgendetwas allergisch. Ob es die Pollen oder Gräser sind im Frühjahr, die kleinen Hausstaubmilben, die gute alte Nickelallergie oder etwas dramatischer, eine Antibiotikaallergie. Anja, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Gehörst du auch zu den paar glücklichen Menschen ohne Allergie oder hat es dich auch erwischt?
Also mich begleitet seit vielen Jahren eine Nickelallergie. Das wollte ich in meiner Jugend lange nicht wahrhaben und habe mich dann nicht an die ärztliche Empfehlung gehalten, keinen Modeschmuck bitte mehr zu tragen. Das hat damals nicht unbedingt geholfen, die Allergie weiter zu füttern. Außerdem bekomme ich leicht eine Urtikaria dann und wann, wenn ich nicht auf gewisse Sachen aufpasse. Und da werde ich heute die Gelegenheit nutzen, unseren Experten zu fragen, wie das eigentlich mit meiner Nickelallergie zusammenhängen kann.
Sehr gut. Urtikaria komme ich später nochmal zu. Das ist nämlich auch ein Fremdwort, was ich auch erstmal noch lernen musste, da dann mehr zu. Aber jetzt steige ich auch kurz mit meiner Hausstaubmilbenallergie ein, die ich nämlich habe. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu und erfahren auch noch etwas mehr darüber. Für uns und viele andere gehören Allergien also zum Alltag. Aber warum unser Körper und manche, sogar mehr als andere, so stark auf Pollen, Hausstaub oder bestimmte Lebensmittel reagieren, wissen viele gar nicht. Darüber sprechen wir heute mit unserem Experten Dr. Matthias Sulk, Leiter der Allergologie am UKM. Hallo Herr Sulk, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Der Gast. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Matthias Sulk ist mein Name. Ich leite die Allergologie in der Hautklinik. Und ja, ich habe tatsächlich den ganzen Arbeitstag mit Allergien und verwandten Symptomen entsprechend zu tun.
Können Sie ganz basal erklären, für diejenigen, die es möglicherweise nicht betrifft, sich noch nie damit auseinandersetzen mussten, zum Glück, ja? Was genau ist eine Allergie? Was passiert da im Körper?
Und zwar kann sich eine Allergie an ganz vielen verschiedenen Körperstellen natürlich dann zeigen und auch verschiedenen Organen. Vielfach wird auch gedacht, man hätte eine Allergie, weil man irgendwie mal Hautausschlag oder sowas hat oder irgendwie eine Stelle hat, die nicht weiter weggeht. Aber das ist nicht zwingend eine Allergie. Ganz typische Symptome oder Beschwerden, die man bei einer Allergie haben kann, werden jetzt angefangen bei den Augen, natürlich juckende Augen, laufende Nase, verstopfte Nase. Wenn man dann weiter runter geht in die unteren Atemwege im Bereich der Lunge, natürlich asthmatische Beschwerden, also Luftnot, manchmal auch dann pfeifende Atmung zum Beispiel. Im Bereich der Haut kann man manchmal so kleine juckende Hautausschläge haben, auch manchmal eben solche Ekzeme, die so ein bisschen auch im Formenkreis einer Allergie manchmal anzusiedeln sind. Manchmal auch Magen-Darm-Beschwerden oder wenn es ganz schwer kommt, natürlich auch so eine Art von Anaphylaxie, wo es wirklich auch Kreislaufbeschwerden geben kann.
Und ich habe das so immer verstanden oder in Erinnerung, dass bei einer Allergie der Körper sich ja gegen irgendwas wehrt, also wie so eine Abwehrreaktion. Was passiert denn da eigentlich? Also ne, normalerweise jetzt bei meinem Beispiel die Hausstaubmilben. Also ich habe meine Familie, die hat da kein Problem mit, wenn irgendwo Staub ist. Ich schon. Warum wehrt sich denn mein Körper da mehr gegen als andere?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich weiß man gar nicht genau, warum einzelne Menschen mehr allergisch sind als andere. Was passiert genau? Letztendlich ist es so, dass Stoffe, die eigentlich in Ordnung sind, die eigentlich harmlos sind, vom Körper als fremd erkannt werden und darauf entsprechend eine spezielle Allergiezelle, die Mastzelle, häufig mit aktiviert wird und da dann ihre Substanzen freischüttet, die dann häufig zum Beispiel Juckreiz oder Naselaufen zum Beispiel mit verursacht.
Ab wann kann ich eine Allergie entwickeln? Also reicht da schon die erste Exposition? Wahrscheinlich nicht nach dem, was ich jetzt gerade verstanden habe. Es muss ja mindestens zweimal muss ich damit in Berührung kommen.
Das ist sehr richtig, genau. Also tatsächlich nach dem Erstkontakt kann man keine Allergie entwickeln, weil der Körper erst lernen muss, dass er zu etwas einmal Kontakt hatte. Das nennt sich dann Sensibilisierungsphase. Und dann erst, wenn der Körper einmal Kontakt zu einer Substanz hatte, dann im Verlauf nach erneutem Kontakt, zum Beispiel irgendwie nach Bienenstichen oder Wespenstichen, dann erst beim zweiten Stich oder so könnte frühestens eine allergische Reaktion auftreten.
Das heißt, es kann auch sein, dass ich gegen Sachen allergisch bin und es aber noch gar nicht weiß, weil ich noch gar nicht mit den Sachen in Berührung gekommen bin?
Das ist genau eben nicht der Fall. Das heißt, man würde sagen, also wenn man zu bestimmten Dingen noch keinen Kontakt hatte, kann man darauf auch keine Allergien haben.
Nun gibt es ja bestimmte Stoffe, die mehr und häufiger Allergien auslösen, sogenannte Allergene, die eben häufiger in Verdacht stehen und dann sich auch bewahrheiten als allergieauslösend. Was genau sind das für Stoffe und was macht die aus?
Also es gibt ganz viele verschiedene Allergene. Theoretisch kann jede Substanz, jeder Stoff kann man darauf eine Allergie entwickeln. Manchmal wundert man sich, worauf man überall allergisch drauf sein kann. In meiner Sprechstunde sehe ich manchmal ganz seltene Dinge. Typischerweise ist es natürlich gerade so bei Pollen etwas, dass am Ende da das Immunsystem drauf reagiert. Oder natürlich Hausstaubmilben, können aber auch natürlich Medikamente sein, Antibiotika, Schmerzmittel zum Beispiel, dann hatte ich gerade schon gesagt, Bienen- oder Wespenstichereignisse, Wespengift kann natürlich auch Probleme machen und Lebensmittel, also das heißt ganz, ganz vielfältig und ja, je nachdem, was für, welches Allergen, auch Kontaktallergene gibt es, die Nickelallergie, ne, das ist dann doch noch ein bisschen ein anderer Mechanismus. Man unterteilt in der Allergologie zwischen Soforttypallergien, wo am Ende innerhalb von zum Beispiel 20 Minuten Reaktionen auftreten oder auch so Spättypallergien, Kontaktallergien, wo es dann erst zeitverzögert nach 2 Tagen zum Beispiel erstmal dann zu Problemen am Bereich der Haut zum Beispiel kommt.
Ja, ich habe das tatsächlich in Erinnerung, dass sich das bei mir in meiner Jugend durch einen Kupferarmreif lange aufgebaut hat. Ich habe halt einfach nicht reagiert, bis es nicht mehr ging, nicht zu reagieren. Und selbst dann wollte ich nicht aufhören damit. Das ist so ein ganz typischer Verlauf. Wahrscheinlich würde man da heute eher einschreiten.
Ja, das ist ein ganz typischer Verlauf einer Kontaktallergie. Wenn zum Beispiel irgendwie Modeschmuck getragen wird, dann kann es gut sein, dass dann irgendwie nach 1-2 Tagen in dem Bereich, wo die Haut Kontakt zu dem Schmuck zum Beispiel dann hat, entsprechend Rötungen entwickelt und dann manchmal bis Bläschen bildet. Es gibt noch ganz viele verschiedene andere Kontaktallergien, manchmal auf Cremes, Salben, manchmal Konservierungsmittel, auch in Cremes. Da gibt es ganz, ganz viele, auch auf Medikamente manchmal, wo es eben zeitverzögert zur Reaktion kommt. Und da würde man natürlich sagen, okay, wenn man merkt, dass man vielleicht, oder auf Duftstoffe, irgendwie auf Parfum zum Beispiel, dass man das nicht verträgt, dann würde man natürlich frühzeitig sagen, okay, vielleicht nicht mehr weiterverwenden.
Sie haben das vorhin so als Cliffhanger im Raum stehen lassen. Da muss ich jetzt einfach nochmal nachfragen, was waren denn so die verrückten, in Anführungsstrichen Allergien, die Ihnen je begegnet sind. Worauf kann man so verrückterweise allergisch reagieren?
Also tatsächlich auf alles. Es gibt tatsächlich bestimmte Vitamine manchmal, wenn Patienten berichten. Also es ist natürlich extrem selten. Ja, also wir sprechen hier von den seltenen Raritäten. Da möchte ich den Zuhörerinnen jetzt keine Sorgen und Ängste machen. Aber es gibt tatsächlich zum Beispiel auf bestimmte Vitaminpräparate manchmal, dass Patienten berichten daran, Zeit nach 20 Minuten nach Einnahme eines Multivitaminpräparats entsprechend Beschwerden zu haben. Mhm. Manche ganz, ganz, ganz selten Medikamentenzusatzstoffe und man muss auch ganz wissen, häufig findet man tatsächlich gar nicht die Ursache, denn es kann manchmal auch irgendwie wie so eine Allergie gegen sich selbst sein, das wäre was Häufigeres tatsächlich.
Was heißt das, Allergie gegen sich selbst?
Das wäre zum Beispiel wie bei einer Nesselsucht, bei so einer Urtikaria, wo man dann immer denkt, das muss doch jetzt eine Allergie sein. Ich habe jetzt irgendwie immer wieder Hautausschläge, die jucken, so wie Mückenstiche zum Beispiel, ganz stark beeinträchtigend natürlich. Und dann werden immer Allergietestungen gemacht von Anfang bis Ende, von A bis Z. Und man findet aber nichts an Allergien. Und das heißt, manchmal muss man wissen, so auch bei bestimmten Hauterkrankungen, der Neurodermitis zum Beispiel, das liegt nicht immer eine Allergie zugrunde, sondern manchmal ist der Körper einfach ein bisschen überreaktiv und führt dann dazu, dass da bestimmte Zellen aktiviert werden, die eben Hautpulsschwerden zum Beispiel dann machen.
Ja, jetzt sind wir da viel früher gelandet, als ich das geplant hatte. Aber da muss ich jetzt natürlich anschließen, weil ich will das ja wissen, das hatte ich angekündigt. Ich habe dann im Nachgang, nachdem die Kontaktallergie gegen Nickel festgestellt wurde, sehr häufig und sehr lange Jahre immer wieder eine Urtikaria entwickelt. Inzwischen hat sich das total abgeschwächt und ich muss nur noch auf gewisse Sachen irgendwie aufpassen. Sehr enge Kleidung oder so kann ich nicht tragen. Hängt das irgendwie zusammen?
Mit der Kontaktallergie würde man sagen, nein, würde ich jetzt keinen Zusammenhang sehen. Das würde man als zwei, und das ist halt, es gibt häufige Erkrankungen und manche Patienten haben eben auch 2 häufige Erkrankungen unter Umständen. Und da gibt es jetzt keinen Zusammenhang, dass Patienten mit einer Kontaktallergie auch vermehrt vielleicht eine Art von Nesselsucht haben.
Jetzt klingt das ja alles sehr komplex. Also ich finde, das klingt nach super vielen verschiedenen Dingen, die bei Allergien mit reinspielen. Wie kommt man denn dazu, sich genau für dieses Gebiet zu entscheiden? Also wieso sind Sie gerade bei den Allergien gelandet? Vor allem, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, haben Sie ja gar keine Allergien.
Ja, tatsächlich, genau. Ich habe keine allergischen Beschwerden. Aber es ist einfach total interessant, weil es wirklich so interdisziplinär ist. Wir haben so viele verschiedene Fachgruppen, die sich am Ende, wo sich Allergien zeigen können. Wir haben junge Patienten, Kinder mit bestimmten Lebensmittelallergien zum Beispiel, auch da entsprechend Neurodermitis oder so, aber auch ältere Patienten. Wir haben wirklich schwere, lebensbedrohliche Medikamentenallergien manchmal. Wir haben sehr, sehr viel wirklich Verschiedenes und das macht es so spannend. Ne? Und es tut sich auch viel, da werden wir auch im Laufe des Podcasts noch drauf eingehen. Das ist wirklich, da kann ich nur für die Allergologie begeistern.
Ja, Stichwort interdisziplinär. Ne? Das äußert sich ja nicht nur an der Haut, jetzt sind Sie Dermatologe von Haus aus, sondern alle Atemwegsallergien, inhalatorische Allergene. Da geht man ja wahrscheinlich klassischerweise in die HNO. Und welche Disziplinen sind denn noch drin in der Behandlung von Allergien?
Ja, also wir haben tatsächlich jetzt kürzlich ein Allergiezentrum am UKM gegründet, wo verschiedene Fachabteilungen mit interdisziplinär zusammenarbeiten, die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die Lungenabteilung natürlich, aber auch die Gastroenterologie, also die Magen-Darm-Abteilung, wo am Ende sich auch allergische Reaktionen mal zeigen können oder Symptome einer allergischen Reaktion zeigen können. Dann ist ganz wichtig, dass wir auch die Rheumatologen mit dabei haben, wo es auch entsprechend Überlappungen manchmal geben kann von bestimmten Erkrankungen, aber auch die Psychosomatik, weil einfach das natürlich einen großen Leidensdruck bei den Patienten auch mit verursacht, wenn man im Prinzip wirklich sehr, sehr schwere allergische Symptome hat.
Aber zu Ihnen kommen eher nicht die leichten Fälle, sondern tatsächlich klassischerweise wahrscheinlich Patientinnen und Patienten, wo es sehr lange dauert, bis man rausfindet, was die haben, oder?
Ja, es kommen schon die komplexen Patienten. Also es ist jetzt nicht der typische Patient, der jetzt zu einem ganz bestimmten Monat im Jahr Beschwerden hat, wo man am Ende sieht, okay, das ist ja ganz simpel, da weiß man, was man machen muss, sondern es kommen schon die Patienten, wo es dann wirklich komplexer wird, wo manchmal verschiedene Sachen auch übereinander liegen und gleichzeitig bestehen. Da muss man dann wirklich gucken, was ist denn wirklich vorliegend und auch dann zusammenarbeiten mit den anderen Abteilungen, dass man wirklich für den jeweiligen Patienten die richtige Diagnose dann findet und auch dann die richtige Therapie einleiten kann.
Das ist ja bestimmt auch nicht einfach für Betroffene. Wir haben ja gerade schon festgestellt, auch bei Anja, wie lange es gedauert hat, bis sie dann akzeptiert hat, dass es vielleicht Allergie sein könnte. Was sind denn so typische Sachen? Ich meine, wir haben ja super viel von den Kontaktallergien über auch eine Pollen etc. Was würden Sie denn Betroffenen raten? Wann sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen?
Also ich würde eigentlich sagen, sobald eine Einschränkung der Lebensqualität besteht. Natürlich, wenn Symptome bestehen, die besorgniserregend sind, jetzt eine schwere Anaphylaxie mit Kreislaufreaktionen, ne, das ist sehr, sehr, da muss man auf jeden Fall. Wenn jetzt nur ein bisschen einem ein Auge juckt oder so, dann sicherlich muss man noch nicht zum Arzt dann hingehen. Aber wenn man beeinträchtigt ist durch die Symptome im Alltag, dann auf jeden Fall. Und natürlich gibt es ein paar Warnsignale, wie ich gerade schon sagte, eine schwere Anaphylaxie oder auch Luftnot mit dabei. Das sollte man entsprechend weiter abklären. Und wenn im Alltag durch zum Beispiel einen Heuschnupfen oder Juckreiz entsprechende Belastung besteht, dann sollte man schon ärztlich abklären, dass man genau weiß, was es ist und entsprechend auch gute Therapievorschläge dann bekommt.
Jetzt machen wir diesen Podcast im Monat März, nicht ohne Grund, weil im März spätestens merken die Heuschnupfenmenschen, alle, die irgendwie eine Pollenallergie haben, dass es losgegangen ist. Meistens ist das ja jetzt durch den Klimawandel sogar schon eher im Februar. Trotzdem ist es ja irgendwie auch gleichzeitig die grippale Infektsaison. Wie kann ich denn jetzt unterscheiden, wenn das erstmals auftritt, dass ich einen langen Schnupfen habe? Ist es eine Allergie, ist es eine Pollenallergie oder ist es vielleicht einfach ein Infekt?
Das ist eine gute Frage, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Symptome sind natürlich ziemlich ähnlich. Man könnte im Allgemeinen sagen, dass natürlich vermehrter Juckreiz tatsächlich eher bei einer Allergie auftritt, also juckende Augen, laufende Nase kann man bei beiden haben natürlich und deswegen da ist dann eher natürlich dann der Verlauf manchmal entscheidend, wie lange hält es an. In der Regel kann Juckreiz dazu führen, dass man eben denkt, dass es eher in Richtung Allergie geht. Aber wenn es dann von alleine nach einer gewissen Zeit weg ist und dann im nächsten Jahr wiederkommt, dann sollte man schon auch daran denken, dass es auch eine Allergie sein könnte.
In welchem Alter entstehen Allergien so am häufigsten? Kann das auch erst im Erwachsenenalter entstehen, wenn man als Kind zum Beispiel gar keine Probleme mit Pollen hatte und auf einmal geht's los?
Theoretisch können Allergien in jedem Alter auftreten. Man muss aber wissen, dass natürlich in den ersten 1, 2, 3 Lebensjahrzehnten tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu entwickeln, erstmalig größer ist als im späteren Erwachsenenalter. Aber grundsätzlich auftreten kann man sie immer.
Woran liegt das, dass man im Kleinkindalter, sag ich mal, Säugling- und Kleinkindalter, dass man da anfälliger ist? Weil sich das Immunsystem noch entwickelt oder was ist da der Auslöser?
Man könnte das ein bisschen damit erklären, dass es den Begriff des atopischen Marsches gibt. Das heißt, häufig liegt dem Ganzen eine Barrierestörung zugrunde, dass zum Beispiel die Hautbarriere oder auch Schleimhautbarriere ein bisschen durchlässiger ist. Dadurch kann sich häufig sowas wie Neurodermitis zeigen an der Haut und man kann sich vorstellen, wenn die Schleimhäute und Häute entsprechend ein bisschen durchlässiger sind, dann können auch Allergene wie Pollen oder Milben entsprechend eher in die Schleimhäute reindringen und das macht dann tatsächlich allergische Symptome entsprechend im Verlauf dann. Also erst eine Sensibilisierung und dann nach erneuten Kontakten entsprechend auch allergische Symptome. Und dann im Verlauf zeigt sich dann häufig zum Beispiel Asthma und Lebensmittelallergien mit dabei.
Ja, das hat ja auch für junge Eltern oder alle, die es werden wollen, vollen Konsequenzen, was die Ernährung von Säuglingen angeht. Da ist man ja schon relativ weit. Ich weiß, als meine Kinder klein waren, war da so der Goldstandard, natürlich, der ist es immer noch, Stillen. Da kommen wir auch noch drauf, warum ist das immer noch das beste Mittel der Wahl? Aber wenn Stillen nicht ging, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, dann die hypoallergene Nahrung. Ist das heute immer noch die Empfehlung?
Das ist auch extrem wichtig, dass man das einmal klar hat. Da hat es nämlich wirklich auch einen Wechsel gegeben. Früher hat man gesagt, schützen wir mal die Kinder vor allem und am besten auch nie irgendwie was, ja, Schmutz oder sowas in die Richtung Kontakt und möglichst Hypoallergen ernähren und sowas, dass man sehr abgeschirmt hat. Da ist man heutzutage in den letzten Jahren wirklich von abgekommen. Das kann man schon als Paradigmenwechsel bezeichnen, dass man heutzutage eher sagt, Stillen ist natürlich klar, ist wichtig. Das im Prinzip, das hat auch gezeigt, wenn man die ersten 4 bis 6 Monate auch stillt, dass dann eben das Risiko für erneutes oder für Auftreten von Allergien eben reduziert ist. Nicht rauchen ist auch ganz wichtig. Ja, auch das muss man wissen, kann entsprechend auch Allergien begünstigen. Und dann frühzeitig mit der Beikost entsprechend alle verschiedenen Lebensmittel mit einführen. Ja, einzige Ausnahme sind Kinder mit Neurodermitis oder und einer Erdnussallergie in der Vorgeschichte oder in der Familie, wo regelmäßig Erdnuss verzehrt wird. Da muss man ein bisschen gucken. Aber ansonsten alles andere bitte frühzeitig tatsächlich hinzugeben und lieber nicht prophylaktisch so hypoallergene Säuglingsnahrung eben zu verwenden, wenn nicht irgendwie Hinweise dafür bestehen, dass eine Allergie besteht.
Ich finde das ehrlicherweise total wichtig als Takeaway-News, denn ich habe noch in Erinnerung ganz lange nur Möhrchen und dann kommt ein weiteres Element in den Nahrungsmitteln dazu und das ging alles fürchterlich langsam. Der Theorie nach, die Sie jetzt gerade geschildert haben, ist es ja eigentlich so, dass ich das gesamte Feuerwerk besser einmal am Anfang abfeuere, damit sich keine Allergie entwickelt.
Ja, man sollte natürlich vielleicht nicht unbedingt alles auf einmal machen, dann auch schon schrittweise, aber nicht sozusagen sagen, okay, ich mache jetzt im ersten Jahr nur ganz, ganz, ganz einseitig und hypoallergen. Da sollte man einfach wissen, alles, was am Ende so im Alltag gesund ist, entsprechend auch dann frühzeitig mit der Beikost mit einführen.
Das kann ja auch irgendwann, wenn dann die Kinder in den Kindergarten und die Schule kommen, ja auch gefährlich werden, ne? Wenn dann Allergien noch nicht rausgefunden wurden, wie beispielsweise jetzt bei Nüssen oder so. Ich weiß noch, als ich in den USA gelebt habe eine Zeit lang, da waren tatsächlich in Kindergärten und Schulen Erdnussbutter-Sandwiches verboten. Also das durfte niemand mitbringen, sobald ein Kind das irgendwie mal hatte oder vermutet wurde. Und da war auch immer dieses Thema so, ja, soll man dann den Kindern denn vorher schon mal die Erdnüsse geben, um das rauszufinden? Weil wenn man es bis dahin ja noch nicht gemacht hat, weiß man es ja wahrscheinlich gar nicht. Aber so eine Erdnussallergie ist ja auch nicht ganz unharmlos.
Ja, Erdnussallergie ist die einzige Ausnahme, die ich eben schon auch angeführt hatte, weil da die Leitlinien so ein bisschen vorsichtiger sind. Bei allen anderen Lebensmitteln würde man sagen, wenn es nicht Hinweise gibt für eine mal stattgehabte allergische Reaktion, bitte alles frühzeitig einführen. Bei der Erdnussallergie ist es gerade bei Kindern mit einer schweren Neurodermitis, da sollte man einmal mit seinem Arzt dann besprechen, wie man es dann einführt.
Es steht ja auf allen möglichen Lebensmitteln der Hinweis, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Also Schokolade sehe ich jetzt noch ein, aber manchmal auch wirklich auf verrückten Dingen, wo man denkt, das ist nicht besonders naheliegend. Warum ist es trotzdem dann wichtig, dass es draufsteht?
Also ganz wichtig ist immer bei dem Thema, dass man wirklich schaut, was ist an Vorgeschichte wirklich gewesen. War irgendwas mal vorgefallen, wo wirklich man eine Allergie vermutet. Also wenn man jetzt noch nie Probleme hatte nach Nüssen oder Erdnüssen, dann muss man sich da natürlich auch keine Sorgen machen. Natürlich gibt es in seltenen Fällen eben auch Kinder mit einer schweren Erdnussallergie oder Nussallergie, Baumnussallergie zum Beispiel, wo auch manchmal eine sehr, sehr starke Allergie besteht, dass auch da schon in Spuren sicherheitshalber gemieden werden sollte. Da wäre ganz wichtig, dass so das höchste Risiko für allergische Reaktionen besteht tatsächlich sowas in Eisdielen, Bäckereien und Restaurants, weil da natürlich nicht immer so leicht gekennzeichnet ist und vielleicht noch da nicht immer gut informiert ist. Also da sollten entsprechend Eltern von betroffenen Kindern gerade in diesen Stellen eben aufpassen.
Das macht die Lebensqualität ja ehrlicherweise nicht unbedingt besser, ne? Also in schweren Fällen kann es ja dann sein, dass ich darauf angewiesen bin, zu Hause zu essen. Da kommen wir mal zu dem Gebiet, was kann man denn eigentlich gegen Allergien tun? Gibt es da Therapien? Welche Therapien haben Sie in welchem Fall?
Da ist ganz wichtig, dass ich erstmal Aufklärung. Man muss erstmal eindeutig wissen, ob es eine Allergie ist oder nicht. Weil leider ist es häufig so in allen, auf alle Bereiche bezogen von den verschiedenen Allergien, die denkbar sind, dass vielfach davon ausgegangen wird, dass eine Allergie besteht, ohne dass es irgendwie ärztlich mal bestätigt wurde. Ja, das heißt, wenn man denkt, da waren Symptome, heißt das nicht zwingend, dass diese Symptome wirklich dann durch eine Allergie sind. Das heißt, erste Sache ist ganz wichtig, da einmal Klarheit zu haben. Ja, das geht in der Regel gut, dann durch einen Allergologen oder auch eben erst mit einem Hausarzt mitsprechen, Kinderarzt, die kennen sich auch sehr, sehr gut aus. Wenn die nicht weiterkommen, werden die entsprechend weiter verweisen. Und dann gibt es natürlich die symptomatische Therapie, jetzt angefangen beim Heuschnupfen zum Beispiel, dass man da ganz banal natürlich versucht, die Symptome zu lindern, indem man mittels Antihistaminika, wo man auch mit den Apothekern entsprechend dann sprechen kann, welche sinnvoll sind. Die wichtige ist, die neueren machen auch nicht so müde wie früher. Da hat man sich vielleicht erinnert, dass die immer sehr, sehr müde machten. Heute gibt es neue, die nicht müde machen. Gibt auch so antihistaminikahaltige Augentropfen zum Beispiel, auch da im ersten Mal durch die Apotheken beraten lassen. Nasensprays entsprechend auch gegen Heuschnupfensymptome. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, ist, wenn es wirklich einschränkt und im Leben wirklich beeinträchtigt, in der Schule die Kinder wirklich durch die Beschwerden beeinträchtigt sind oder man selbst im Alltag beeinträchtigt ist oder auch so Warnsignale wie Luftnot mit der Zukunft, es kann ja manchmal eben so einen Etagenwechsel geben von den oberen Atemwegen zu den unteren, dann sollte man auch eben über eine Hyposensibilisierung sprechen, wo man dann eben dem Körper beibringt, dass die Allergene nicht schädlich sind und die Beschwerden dann sich deutlich bessern lassen.
Auch verrückt eigentlich, dass man dann ja das, wogegen der Körper diese Allergie entwickelt hat, dann zugeführt kriegt. Also ich habe es gemacht, ich bin hyposensibilisiert, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann oder nicht. Aber ich habe es durchgezogen und es war ein langer Weg, muss man ja sagen. Ich glaube, 3 Jahre war das wirklich. Erst jede Woche und dann wurde der Abstand immer größer und man muss Spritzen mögen, also man kriegt ja immer eine. Aber ich muss zum Beispiel bei mir sagen, hat es tatsächlich geholfen. Ich würde sagen, ich bin die Allergie nicht los, aber sie ist zumindest viel, viel besser geworden. Aber genau, die Hyposensibilisierung hat, finde ich, schon Hoffnung gemacht, aber es ist natürlich auch echt, man muss es durchhalten und ich kenne viele, die in meinem Freundeskreis es angefangen haben, aber dann doch wieder abgebrochen und dann bringt es wahrscheinlich auch nichts. Man muss es schon durchziehen, oder?
Also das ist ganz wichtig. Erstmal ist wichtig zu wissen, dass es das überhaupt gibt, weil es tatsächlich auch nicht so weit verbreitet ist, auch bei vielen Ärzten nicht. Es ist natürlich aufwendig. Es gibt heutzutage auch Tabletten, neben den Spritzen, die man auch machen kann. Die Dauer
ist schon ein bisschen älter, da gab es nur die Spritzen vielleicht. Ne? Das ist natürlich eine neue Entwicklung.
Ja. Also da ist beides gleichwertig. Man kann jetzt nicht sagen, welches besser ist, ob Spritzen oder Tabletten. Wichtig ist, dass man es am Ende dann angeht. Und ja, man braucht ein bisschen einen längeren Atem, denn man muss natürlich dem Körper beibringen, dass die Allergene entsprechend nicht schlimm sind. Ja, das heißt, der Körper braucht ein bisschen, um die Allergie auch wieder zu verlernen. Und da sind es in der Regel 3 Jahre, die man dafür mindestens investieren sollte. Und kürzer ist in der Regel nicht sinnvoll, denn dann verliert der Körper doch ganz schnell wieder die Erinnerung daran, dass die Allergien wirklich nicht schlimm sind.
Geht das denn bei jeder Allergie oder gibt es bestimmte Allergien, bei denen das besser funktioniert und bei welchen das schlechter funktioniert?
Ja, also gut etabliert ist das Ganze natürlich für die Aeroallergene, also zum Beispiel für die Pollen, ja, und für die Hausstaubmilben. Es gibt auch die Möglichkeit, eben für Bienen- und Wespengiftallergie entsprechend das zu therapieren. Da ist es dann lebensnotwendig, dass man diese Hyposensibilisierung oder in Fachkreisen würde man sagen spezifische Immuntherapie entsprechend dann durchführt. Und das ist aufwendig, aber lohnt sich. Man kann nämlich durch diese Therapie, um da ein bisschen Werbung für zu machen, weil das eben doch leider eben nicht so häufig gemacht wird, auch das Risiko verhindern, dass zum Beispiel ein Asthma sich schwerer entwickelt. Man kann auch, wurde gezeigt, dass am Ende dann auch die Cortisondosen, die für ein Asthma notwendig sind, reduziert sind. Und bei den Insektengiftallergien ist es natürlich dann ganz klar, dass man am Ende da dann zeigen kann, dass am Ende man nicht mehr allergisch reagiert nach einem Bienen- oder Wespenstich.
Schwieriger wird es aber wahrscheinlich, wenn man mehrere Allergien gleichzeitig hat, ne? Also das ist ja dann auch, dann kann man vielleicht die eine loswerden, aber die andere dann irgendwie doch nicht. Und gerade bei den Gräsern und Pollen sind ja viele gegen mehreres allergisch.
Das ist richtig. Man sucht sich in der Regel zum Beispiel, also welche sind ganz typisch, die man behandeln würde im Frühjahr, Februar, März, April beginnt die Birke in der Regel, die dann kreuzreaktiv ist mit Hasel und Erle. Da wird man aber dann die Birke zum Beispiel therapieren. Dann im Sommer, ab April, Mai, Juni, kommen die Gräserpollen, die man entsprechend auch therapieren kann. Spätestens später kommen dann sozusagen die Kräuterpollen, Beifuß zum Beispiel, die Milben sind das ganze Jahr da. Aber theoretisch, wenn ein Patient auch gegen mehrere Allergene sensibilisiert ist und Beschwerden hat, dann kann man auch nicht nur eins therapieren, man kann auch in den einen Arm das andere und dann das andere als Tablette zum Beispiel. Aber das wird natürlich dann komplizierter, sodass man das durchaus dann auch mit den Ärzten besprechen muss. Aber das spricht nichts dagegen, auch mehrere Sachen zu behandeln.
Jetzt hat Felia erzählt, dass ihr das sehr geholfen hat mit den Spritzen und dass das zwar anstrengend war, 3 Jahre lang das durchzuhalten, aber eben der Effekt da war. Ist das denn in jedem Fall garantiert? Und für mich ist die spannende Frage auch tatsächlich, bin ich danach von meiner Allergie geheilt? Oder ist der Körper nur einfach desensibilisiert im Sinne von, okay, ich reagiere nicht mehr?
Also eine Garantie gibt es in der Medizin nie. Das muss man natürlich auch wissen. Aber man kann wirklich in Studien, placebo-kontrolliert, gibt es die neueren Präparate, die es jetzt alle auf dem Markt gibt und nur noch auf dem Markt gibt, sind alle auch in Studien untersucht, wo man wirklich dann zeigen konnte, dass da die Symptome sich bessern. Man sollte sich natürlich klar machen, dass man nicht 100% der Beschwerden immer in jedem Falle bekämpfen kann, aber es ist auch manchmal schon besser, wenn man 30%, 40%, 50% der Beschwerden entsprechend dann auch dann wegnehmen kann. Das macht es dann schon auch dann leichter tatsächlich.
Würden Sie sagen, dass unsere Gesellschaft inzwischen anders auf Allergien schaut? Früher, denke ich auch, war das nicht so ein Thema, aber inzwischen ist es zunehmend so.
Ja, vor allem ist auch die Anzahl an Allergiker zunehmend. Das heißt, das hat so ein bisschen natürlich mit dem Klimawandel zu tun und auch diesem sogenannten Bauernhof-Effekt, wo man einfach dann weiß, dass in Städten tatsächlich das Risiko, eine Allergie gegen Aeroallergene zu entwickeln, größer ist, weil der Körper entsprechend, wie jetzt früher im Vergleich, wenn man auf dem Bauernhof irgendwie aufgewachsen ist, dann natürlich relativ schnell gelernt hat, dass Stoffe von außen auf den Körper eintreffen, die aber dann nicht schlimm sind. Das heißt, der vermehrte Kontakt entsprechend hat dann dazu geführt, dass man nicht so viel Allergien hat. Darüber hinaus, durch den Klimawandel ist es natürlich so, dass viele Patienten auch früher Beschwerden haben. Wenn man jetzt ein bisschen raus und durchs Münsterland geht, bei uns im Garten ist auch ein Hasel und dann sieht man schon ein bisschen, die Pollen sind schon da so in Vorbereitung. Ne? Wenn es jetzt irgendwann bald wieder wärmer wird, dann haben wir jetzt auch im Februar schon dann die Beschwerden. Und durch den Klimawandel verschiebt sich das natürlich ein bisschen nach vorne und wir haben auch längere Blühperioden, auch der Gräser zum Beispiel. Und manchmal ist es auch so, dass bestimmte CO2-Werte dazu führen, dass die Pollen ins Gesicht so ein bisschen aggressiver sind und die Bäume manchmal auch dann mehr Pollen noch mit produzieren. Das ist ganz viele verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass jetzt mehr Beschwerden dann bestehen und mehr Patienten auch betroffen sind.
Interessant finde ich ja den Bauernhof-Effekt, weil das hat ja auch so eine Takeaway-News für die gute Hausfrau, sag ich mal. Also es ist gar nicht so sinnvoll, alles mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, sondern Exposition ist da eigentlich was Gutes.
Definitiv. Es sollte nicht steril zu Hause sein. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Also die Kinder ruhig mal Sand essen lassen, ist das dann auch, gehört das auch dazu?
Tatsächlich ist das. Also gesunde Ernährung, draußen spielen, ja, und das ist kein Problem.
Und immer schön den Urlaub auf dem Bauernhof vielleicht machen. So, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, also wir als Kinder hatten das immer so mal zwischendurch als Stadtkinder dann doch vom Kindergarten die Ausflüge auf den Bauernhof. Also sollte man das mehr machen, wenn man dann versuchen will, zumindest etwas mehr mitzunehmen, oder reicht das eigentlich nicht aus, man müsste schon da leben?
Ja, da gibt's natürlich keine Studien zu, muss man sagen, aber wahrscheinlich ist einmal im Jahr auf dem Bauernhof jetzt nicht. Für die auf Allergiesicht wahrscheinlich nicht zwingend förderlich, aber klar. Ansonsten glaube ich, dass man sieht, dass eine Kuh nicht lila ist, auch nicht verkehrt.
Nicht nur unter Allergieaspekten, genau, das hilft immer, würde ich sagen. Ja, ist gut, die Außeneinflüsse, die können wir bedingt natürlich beeinflussen, wie gesagt, wenn man in der Stadt nun mal geboren wird, dann wird's schwierig. Außer man zieht irgendwann um. Gibt es denn auch so Dinge, die man selber machen kann? Also jetzt als Kind ist man ja ein bisschen Opfer seiner Eltern, das ist klar, das hatten wir gerade schon. Aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vom Lebensstil her, um vielleicht dann noch Allergien zu verhindern?
Also gesunde Ernährung ist immer gut, ja, auch das Mikrobiom, da gibt es keine guten Studien, aber denkt man schon, dass es da auch einen positiven Effekt hat, wenn man entweder vielseitig, gesund sich ernährt, nicht rauchen. Aber ansonsten muss man zugeben, ist es so ein bisschen, liegt es auch ein bisschen in den genetischen Veranlagungen, ja, was man so mitbekommt, gerade was die Aeroallergene angeht und das Asthma und die Neurodermitis-Veranlagung. Aber für andere Allergien zum Beispiel kann man halt nichts tatsächlich. Das erwischt dann einfach sowas wie eine Insektengiftallergie oder eine Medikamentenallergie. Das kann man leider nicht beeinflussen.
Das kann ich bestätigen. Also meine Eltern hatten keine Allergien, meine Kinder haben auch keine. Da habe ich
Glück gehabt. Bist du das, die Glückliche, die dann doch mal was abbekommen hat? Nein, tja, die nicht Glückliche. Aber das ist ja dann, wir hatten gerade den genetischen Aspekt. Das heißt, man muss manchmal auch so ein bisschen dann forschen in der eigenen Familienhistorie, wo das dann vielleicht herkommt oder worauf man sich vielleicht schon mal einstellen kann. Kann man denn dann schon mal prophylaktisch einfach eine Hyposensibilisierung machen, wenn man schon weiß, Mensch, Mutti oder Omi hat auch eine Allergie, dann mache ich das mal lieber.
Also nein, muss man leider sagen. Das, prophylaktisch ist gar nicht so leicht tatsächlich. Und würde man auch natürlich nicht empfehlen. Wenn man keine Beschwerden hat, braucht man einerseits keine Abklärung. Wichtig ist, man kann es nicht irgendwie vererben, was Medikamentenallergien angeht. Es gibt häufig, dass man dann irgendwie manchmal hört, ich habe jetzt Sorge vor einer Antibiotikaallergie, weil meine Mutter hatte eine Antibiotikaallergie. Das lässt sich nicht vererben. Es lässt sich die Veranlagung vererben. Also wenn jetzt in den Eltern, Geschwister oder von den Eltern dann entsprechend so eine Neurodermitis oder Allergieveranlagung besteht mit Heuschnupfen, hat man selber ein erhöhtes Risiko. Aber am Ende kann man nichts dran ändern. Ja, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dann nehme ich jetzt, esse ich mich nur noch ganz einseitig, um das nicht zu bekommen. Das, leider kann man sich jetzt nicht selbst beeinflussen. Ja,
was aber vielleicht hilft, aber ich auch nicht weiß, aber man hört das mehr häufiger, wenn zum Beispiel Frauen schwanger werden oder so, dass sich dann nochmal auch sowas verändern kann. Ne? Manche Allergien verschwinden oder auch mal neue auftreten. Kann das sowas, solche Ereignisse im Leben sowas auslösen nochmal?
Also da war eben die Frage, die ich nicht beantwortet hatte, ob eine Allergie auch nochmal verschwinden kann. Ja, tatsächlich können auch Allergien mit der Zeit verschwinden tatsächlich. Also weil, das weiß man natürlich dann daher, dass jetzt nicht alle 100% der Patienten mit einer Heuschnupfensymptomatik entsprechend dann eine spezifische Immuntherapie bekommen. Und es gibt Patienten, die dann berichten, irgendwann früher hatte ich das mal mehr und jetzt ist es gar nicht mehr da. Ja, so gibt es auch andere Ereignisse, die dazu führen, dass das Immunsystem so ein bisschen auch sich selbst reguliert. Da war ja auch eine Frage aus dem von den sozialen Medien hinsichtlich einer Nesselsucht, ob die von alleine wieder auch weggeht. Auch da kann sich das Immunsystem entsprechend auch regulieren, dass es irgendwann dann nicht mehr auftritt. Und theoretisch ist es bei Allergien ebenso möglich, aber am Ende weiß man nicht, wann und ob überhaupt. Das heißt, wenn Beschwerden bestehen, die die Lebensqualität einschränken, würde man es behandeln und abklären.
Ich finde das sehr schön, wie wir bisher das Thema umschifft haben mit den ganzen IgE, IgA und so. Das würde auch ehrlicherweise diesen Podcast sprengen und verstehen werde ich das sowieso nie. Was mich aber noch interessieren würde, ist, und ich glaube, dass da draußen auch ganz viele Leute sind, die das irgendwie für ihre Allergie hören wollen. Es gibt ja so Hauptallergene, ja, die Pollen einerseits. Sie haben Antibiotika gesagt, da glauben viele Menschen, dass die allergisch sind. Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, warum das vielleicht gar nicht möglicherweise der Fall ist. Wie ist denn da die Forschungslage? Wie forschen Sie da immer weiter, dass es möglicherweise irgendwie nicht nur die Auslöser klar sind, sondern es eben auch neue Therapien dann gibt?
Also ganz wichtig ist, da tut sich schon was in der Medizin. Wir haben natürlich jetzt leider nicht aktuell irgendwie eine Wunderpille oder eine Wunderspritze, die man eben geben kann und dann ist alles weg. Ja, das heißt, da muss man schon einmal wirklich schauen, welche Beschwerden bestehen denn wirklich. Hinsichtlich der Antibiotikaallergien ist es tatsächlich so, um das einmal schon mal vorwegzunehmen, wenn man Studien anschaut, dann wird gesagt, etwa 10% der Bevölkerung glaubt, eine Antibiotika- oder eine Penicillinallergie zu haben. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Wenn man die Patienten entsprechend alle allergologisch abklären würde, würde man feststellen, dass etwa nur von den 10% insgesamt dann kumulativ, also 1% der Bevölkerung dann sozusagen nur die hätten. Also nur jeder Zehnte mit einer Antibiotikaallergie hat wirklich eine Antibiotikaallergie.
Aber das hat ja Folgen ehrlicherweise für alles Weitere, ne? Denn definitiv, wenn ich ehrlich mal eine Infektion habe, die normalerweise mit einem Antibiotikum bekämpft werden würde und sage meinem Arzt, nee, ich habe eine Allergie, dann ist das ja nicht sehr...
Definitiv. Also was sozusagen dann der Reflex sein muss, ist immer zu fragen, was war denn wirklich aufgetreten? War das irgendwie die Sorge vor der Allergie, weil in der Familie vielleicht eine Antibiotikaallergie besteht? Oder waren es einfach nur Magen-Darm-Beschwerden, die natürlich eine Nebenwirkung vom Antibiotikum sein können, aber dann im Falle einer schweren Infektionen nicht dazu führen sollten, dass man das Medikament dann nicht gibt. Dann gibt es häufig auch sowas wie Hautausschläge in der Kindheit, also vor vielleicht 50 Jahren oder so. Das ist etwas, wo in der Regel keine Allergie ist, denn auch, das hatte ich eingangs ja gesagt, Hautveränderungen manchmal können ganz andere Ursachen auch haben und nicht zwingend immer eine Allergie. Zum Beispiel kann man bei Infekten reagiert die Haut manchmal mit, ja, dass das Immunsystem auch da sozusagen ein bisschen aktiver ist und auch so ein Hautausschlag im Rahmen eines Infektes mit auftreten kann. Und deswegen ist da ganz wichtig, immer zu erfragen, was denn wirklich aufgetreten ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen oder irgendwann mal eine Medikamentennebenwirkung, dann hat es immer ganz wichtig, sich das irgendwie aufzuschreiben und wenn irgendwie Hautveränderungen auftreten, auch zu fotografieren und das dann einmal auch abklären zu lassen. Denn dann kann man am Ende feststellen, ob man zu den 9 von 10 gehört, wo es eben nicht sich eine Antibiotikaallergie bestätigt oder 1 von 10, wo es am Ende dann sich doch bestätigen lässt. Und dann, wenn man es dann doch bestätigt bekommt, wäre es natürlich wichtig, welche Antibiotika im Verlauf dann freigegeben werden können, weil eine Antibiotikagruppe führt nicht dazu, dass jegliche Antibiotika am Ende nicht eingenommen werden können.
Ja, ich finde das total wichtig, ehrlicherweise, dass wir auch mal die Frage klären, wie und wo lasse ich das dokumentieren? Ja, weil ich weiß, ich habe früher, da waren wir nicht besonders digital, vorsichtig ausgedrückt, habe ich immer so einen kleinen blauen Allergiepass gekriegt. Den habe ich, glaube ich, dreimal im Leben verloren und dann habe ich es aufgegeben, einen wieder ausstellen zu lassen und sage jetzt halt bei jeder OP oder irgendwo neu beim Arzt, okay, ich habe eine Nickelallergie. Die glauben mir das glücklicherweise, aber das kann ja nicht der Goldstandard sein, sondern eigentlich sollten wir ja alle etwas mit uns tragen, wo das dokumentiert ist. Besonders, wenn ich zum Beispiel wirklich eine starke Allergie, Bienenstiche oder sowas habe, das muss ja irgendwo stehen, oder?
Also bislang sind wir ja noch ein bisschen analog. Tatsächlich gibt es immer noch diese Allergiepässe, die ich aber dann auch sehe in der Sprechstunde, die dann teilweise 30, 40 Jahre alt sind, wo man es kaum noch lesen kann. Und da wurde noch handschriftlich da was noch mit ergänzt und weiß gar nicht, was da gewesen war. Das ist schwierig. Also da hoffe ich tatsächlich dann auf die Zukunft, dass man dann wirklich mit der elektronischen Patientenakte, dass dann entsprechend dort alles eingetragen werden kann. Und man da für alle Ärzte entsprechend auch dann klar hat, was denn wirklich vorgefallen war und dann auch da die Schlüsse rausgezogen werden können, ob man das ein Medikament dann nicht vielleicht dann doch geben kann.
Da braucht man ja aber wahrscheinlich Tests für, um das rauszufinden. Und bei einem Antibiotikum würde ich mir vorstellen, ist das ein anderer Test als jetzt bei meinen Hausstaubmilben. Wie findet man denn raus, welche Allergie jemand hat? Was gibt es denn für verschiedene Testverfahren eigentlich?
Ja, ist eine gute Frage, weil das ist ein bisschen ein Problem. Manchmal, da sind sich auch manchmal viele Ärzte nicht ganz sicher. Das Allerwichtigste ist und bleibt, mit dem Patienten zu sprechen, was denn wirklich aufgetreten ist. Weil da lässt sich vielfach schon herausfinden, ob man überhaupt testen muss. Wenn am Ende dann berichtet wird, ich hatte Bauchschmerzen nach Einnahme des Antibiotikums, weiß man, okay, das ist keine Allergie, da brauchen wir keinen Test. Natürlich, wenn am Ende sowas wie Kreislaufbeschwerden bestehen oder eben bei den Pollenallergien der Heuschnupfen, dann kann man so einen sogenannten Pricktest machen am Unterarm, wo man am Ende dann so kleine allergenhaltige Tropfen auf den Arm gibt und dann mit so einer kleinen Nadel ganz oberflächlich in die Haut hineinritzt, wo man dann schon nach 20 Minuten das Ergebnis dann hat. Wenn man eine Kontaktallergie hat, würde man da so einen anderen Hauttest machen, den man auch dann zeitverzögert ablesen muss. Dann wird dann erst sozusagen nach 48 Stunden unter dieses Pflaster drunter geschaut, um dann zu bestätigen, dass zum Beispiel Nickel an der Stelle dann wirklich eine Art von Reizung und Rötung gemacht hat. Und dann gibt es natürlich noch Blutwerte, da möchte ich jetzt gar nicht im Weiteren darauf eingehen, das wird dann eher komplizierter. Wichtig wäre mir, wenn man zumindest den Aspekt noch sagen kann, manchmal werden bei Nahrungsmitteln IgG-Antikörper bestimmt, das ist bitte etwas, was nicht gemacht werden soll, wenn bei Allergien wäre IgE-Diagnostik, aber viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Okay, ich lerne daraus, es gibt immer noch dieses riesige Pflaster, was man auf den Rücken bekommt und dann wartet man 3 Tage und dann guckt man drunter und guckt, wo die Pusteln sind oder
tatsächlich,
auch nicht.
Tatsächlich wird das immer noch so gemacht. Das ist jetzt schon lange Jahre so gemacht und es wird immer noch so gemacht.
Also, never change a winning team. Ne?
Ja.
Das Pflaster und der Rücken, das sollte immer zusammenbleiben.
Aber es wäre natürlich gut, wenn man dann noch weiter Innovation im Verlauf dann kriegt, dass man sagt, okay, man nimmt vielleicht einen Tropfen Blut und dann schaut man am Ende, was dabei rauskommt. Da gibt es manchmal bei bestimmten Drogeriemärkten, gibt es dann auch manchmal so Allergie-Test-Chips oder sowas oder so Schnelltest auf Allergie. Da muss man so ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil am Ende ist das Problem, dann kriegt man Ergebnisse, die man als Laie am Ende nicht einschätzen kann. Ja, und dann weiß man vielleicht nicht ganz genau, wie valide sind diese Tests, also wie sicher geben die uns wirklich richtige Ergebnisse oder auch falsch positive Ergebnisse. Da würde ich eher von abraten und dann lieber eben mit dem Arzt dann besprechen, ob da eine Allergiediagnostik sinnvoll ist.
Welche ärztlichen Praxen sollte ich denn auch aufsuchen? Ist es dann erstmal der Hausarzt und dann wird der mich schon irgendwo hinweisen, je nachdem, was ich dann erzähle? Für mich in meiner Erfahrung, wie gesagt, ist es immer irgendwie die hautärztliche Praxis, warum auch immer, sind da irgendwie doch mal die Allergologen da vor Ort. Was würden Sie empfehlen, wenn man denn Beschwerden hat?
Also es gibt natürlich viele Allergologen, auf die auch verschiedene Fachärzte vom Grundsatz her sein können. Ich glaube, im ersten Punkt ist erstmal der Hausarzt Ansprechpartner. Und dann wird man mit dem Hausarzt zusammen besprechen, welcher weitere Arzt sinnvoll ist. Also das heißt, Hautärzte sind häufig auch eben entsprechend Allergologen und können natürlich bei den Hautveränderungen entsprechend da auch vorhanden sind, eine gute Einschätzung geben. Hals-Nasen-Ohrenärzte machen auch häufig Allergologien, auch da, wenn nasale Beschwerden entsprechend mitbestehen. Die Lungenärzte, wenn man Asthma-Beschwerden hat, ganz wichtig. Kinderärzte machen das auch sehr, sehr häufig und auch sehr vielseitig. Und das sind so die vier Hauptgruppen von Ärzten, die auch Allergologie mitmachen würden und auch da sich gut auskennen. Aber am Ende ein bisschen Basiswissen haben wahrscheinlich alle Ärzte entsprechend auch.
Es gibt ja auch Allergien, die vielleicht nicht so harmlos sind, wie, also harmlos in Anführungszeichen, unsere Nickel- und Hausstaubmilbenallergie. Also wir werden überleben, glaube ich. Aber es gibt ja auch Allergien, die etwas dramatischer enden können. Wir hatten die Antibiotika-Allergie schon, wo gerade wenn man dann vielleicht ein Antibiotikum auch nicht kriegt, das gefährlich werden kann. Aber auch Medikamentenallergien können ja lebensbedrohlich werden. Aber es gibt ja auch das Thema Insektenstiche, die wahrscheinlich auch, also man kennt das aus der Kindheit viele, wo man auch immer heißt, oh Gott, wo ist der EpiPen? Direkt los, in den Oberschenkel reinrammen, wer hat einen dabei? Dramatisch. Wie dramatisch ist es denn wirklich?
Ja, etwa 3% der Bevölkerung hat eine schwere Bienen- und Wespengiftallergie. Und da muss man schon unterscheiden, auch da ganz wichtig, was ist denn wirklich vorgefallen? War jetzt nur eine starke Lokalreaktion an der Hand, wenn man an die Hand gestochen wurde, sind wir uns einig, ist nicht eine schwere Reaktion und muss man auch keine weitere Diagnostik machen. Aber natürlich gibt es Patienten, die haben entsprechend nach einem Stichereignis Luftnot, Hautausschlag am ganzen Körper bis hin zur Bewusstlosigkeit. Ja. Da kann man entsprechend auch neben der Anamnese Blutwerte abnehmen, Hauttestungen machen und auch so eine Hyposensibilisierung machen. Und auch ganz wichtig, bevor man eben den Schutz durch diese Hyposensibilisierung hat, wäre auch dieser Adrenalin zum Beispiel als Pen entsprechend etwas, was man da vorrätig haben sollte und auch gezeigt bekommen haben sollte, dass man dann im Falle einer allergischen Reaktion auch dann handlungsfähig ist.
Da gibt es ja dann immer dieses dramatische Erstereignis, wo man das eben erst merkt, dass man da eine sehr heftige Allergie hat. Diesen EpiPen, erstens, was ist da drin? Und zweitens, kriegt das jeder Erwachsene nur oder kriegen Eltern das für ihre Kinder?
Ja, also im Prinzip, was sind Notwendigkeiten, was muss vorgefallen sein, damit man so einen Adrenalin-Pen bekommt, wäre natürlich eine schwere Allergie auf etwas, was man nicht so leicht meiden kann. Also Patient mit einer Antibiotika-Allergie, wo eine Anaphylaxie aufgetreten ist, braucht es nicht, weil am Ende sollte man dann sagen, okay, das Antibiotikum bitte nicht mehr einnehmen. Ja. Aber das heißt, Patienten auch mit einer Lebensmittelallergie, die können auch schon mal sehr schwer reagieren, auch mit hin bis zur Bewusstlosigkeit zum Teil, aber auch dann natürlich Bienen- und Wespengiftallergiker. Also das heißt, wir brauchen als eine Voraussetzung eine stattgehabte, wirklich schwere allergische Reaktion. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage gibt es sogar auch ein adrenalinhaltiges Nasenspray. Das nimmt so ein bisschen dann die Furcht vor der Spritze, aber viele Patienten, und das ist auch natürlich genauso gut wirksam, die Spritze, wo man am Ende dann, wichtig auch da, wenn man das verordnet bekommt, muss man genau immer schauen, was man da verordnet bekommt und wie das dann auch funktioniert, damit man dann in der Notfallsituation dann nicht erst sich irgendwie eine Packungsbeilage anschauen muss, wie das dann geht. Da kann man gut mittels eines Trainer zum Beispiel dann vorher auch trainieren, wo dann natürlich kein Adrenalin drin ist. Und die Frage, was drin ist, ist tatsächlich dann das Adrenalin, was dann über den Muskel oder wenn man als Nasenspray gibt es das neu, als über die Nasenschleimhaut entsprechend dann in den Kreislauf hineinkommt und dazu führt, dass die allergische Reaktion gestoppt wird. Das ist wirklich das Medikament, was innerhalb von Minuten eine allergische Reaktion stoppt und die Blutgefäße quasi so zusammenzieht, dass der Blutdruck nicht so absackt und eben die Bewusstlosigkeit zum Beispiel nicht eintritt.
Aber danach mache ich trotzdem nicht weiter gemütlich auf der Gartenparty, sondern begebe mich in ärztliche Hände.
Ja,
trotzdem.
Natürlich. Also immer, wenn eine schwere Reaktion aufgetreten ist, dann sollte man natürlich auch ärztliche Hilfe über die 112 zum Beispiel dann in Anspruch nehmen. Genau, das wäre ganz wichtig.
Okay, ich glaube, in kaum einer Folge hat sich Mythos oder Fakt so gelohnt wie in dieser, weil da ist, also Allergien, das ist so wahnsinnig vielfältig und da schwirren, glaube ich, bei vielen Menschen sehr viele Vorurteile oder Urteile im Kopf herum, die sich möglicherweise ja gar nicht als wahr herausstellen. Deswegen freue ich mich, dass ich das heute mal wieder machen kann. Ich habe das jetzt länger nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das Prinzip kennen. Ich lese kurz eine Behauptung vor. Das muss jetzt nicht meine Meinung sein, sondern das, was man so landläufig hört oder was andere einem immer erzählen. Und Sie müssten kurz sagen, ist das wahr oder ist das nicht wahr?
Mythos oder Fakt? Der Check.
Allergien sind immer vererbbar.
In der Medizin gibt es nie immer, also Mythos. Es gibt eine gewisse Veranlagung, die man vererben kann, zum Beispiel dann für eben Heuschnupfen oder so.
Das heißt aber auch, wenn ich eine bestimmte Allergie habe, erbt das nicht mein Kind, oder?
Korrekt, genau. Also es erbt die Veranlagung, aber es wird nicht auf jeden Fall die Allergie bekommen.
Okay, zweite Behauptung. Ein Allergietest kann eine Allergie auslösen oder sogar verschlimmern.
Mythos. Durch einen Allergietest, das sind so kleine Mengen, die am Ende da, wo der Körper Kontakt zu hat, oder auch wenn man sich vorstellt, man nimmt nur Blut ab und kontrolliert im Blut, da würde man jetzt keine Verschlechterung einer Allergie und auch keine Auslösung einer Allergie erwarten.
Mhm. dann etwas, von dem ich denke, dass Sie das unterschreiben. Stillen verringert das Risiko beim Kind, eine Allergie zu bekommen.
Ja, eindeutig. Also da gibt es gute Daten, die das entsprechend gezeigt haben.
Mhm. Allergien betreffen vor allem Kinder und Jugendliche oder entwickeln sich vor allen Dingen in jungem Alter?
In jungem Alter ist das tatsächlich so. Die ersten 3 Lebensjahrzehnte ist das Risiko eben größer, eine Allergie zu entwickeln. Aber auch, man ist auch mit späterem Erwachsenenalter nicht davor geschützt und es kann einen quasi immer treffen.
Okay, jetzt bin ich hier gespannt. Es gibt gute pflanzliche Mittel gegen Allergiebeschwerden.
Ja, also da ist ja immer das Problem, auch so bei homöopathischen Medikamenten, dass es da keine klinischen Studien für durchgeführt wurden. Ja. Insofern muss man sagen, ich kenne keine klinischen Studien, die entsprechend dort einen Effekt entsprechend für pflanzliche oder homöopathische Mittel gezeigt haben.
Okay, und dann kommen wir zu der anderen Seite der Medizin. Cortison, für viele so die Keule, die man auf keinen Fall einsetzen soll. Die Behauptung, Cortison sollte man in jedem Fall bei der Behandlung von Allergien vermeiden.
Ja, tatsächlich ist es so, dass es leider immer noch viel zu viel eingesetzt wird und wir aber tatsächlich heutzutage sehr, sehr viele gute, moderne, andere Therapiemöglichkeiten haben, dass man im Bereich der Allergologie das Cortison möglichst nicht sehen möchte.
Tatsächlich, auch wenn ich mal so ein kleines Ekzem irgendwo habe, darf ich nicht?
Okay, dann muss ich es einschränken. Danke für die Klarstellung. Also im Bereich von Tabletten, ja, Cortison als Creme im Bereich der Dermatologie natürlich etabliert und häufig auch angewendet, kein Problem. Aber bitte keine Cortison als Tabletten. Auch Cortison als lokale Steroide ist kein Problem. Cortison als Tablette ist etwas, was ich nicht sehen möchte. Aber natürlich lokal angewandt im Bereich der Haut oder im Bereich der Schleimhäute, im Bereich der Atemwege ist das Standard heutzutage.
So, ich wäre durch, Felia. Die Fragen aus der Community, die wir eingesammelt haben.
Genau, davon haben wir tatsächlich auch schon viel sogar beantwortet, aber ein paar können wir vielleicht auch noch mal jetzt schnell abfrühstücken.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Was kann man denn bei Kreuzallergien machen?
Tja, gute Frage. Und man kann versuchen zu schauen, also erstmal ist die Frage, was ist eine Kreuzallergie? Das ist häufig etwas, wenn Patienten zum Beispiel auf Birkenpollenallergiebeschwerden haben und dann aber sowas wie Kernobst, Steinobst, Nüsse, also sowas wie Äpfel, Kirschen dann verzehren und dann im Mundbereich kribbeln haben. Ja, das wäre so eine klassische Kreuzallergie. Und man kann versuchen, wenn man dann Birkenpollensymptomatik hat, also Heuschnupfen, ja, dass man den Heuschnupfen therapiert, dann kann es sein, dass sich so eine Kreuzallergie auch mit bessert. Das ist aber, die Datenlage ist nicht so ganz fest, aber es wäre eine Möglichkeit. Und natürlich ganz symptomatisch kann man auch Antihistaminika zuvor einnehmen. Und ganz wichtig zu wissen, man muss ein bisschen aufklären, welche Lebensmittel machen denn Beschwerden. Denn zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Apfelmus oder Kirschmarmelade, wenn das erhitzt wurde, dann gehen die Allergene kaputt und es wird vertragen.
Das ist ja auch mal ein guter Fakt, den mal mitzunehmen.
Tatsächlich frage ich mich jetzt gerade, habe ich eine Kreuzallergie? Kiwi, Ananas, ist sowas bekannt? Gibt's das?
Die machen häufig auch eine Art von Reizung per se tatsächlich. Also das ist was ganz Häufiges. Dafür muss man nicht zwingend Birkenpollenallergikerin sein.
Okay.
Ja, gute Frage. Ich finde, ja, die sind immer so ein bisschen, weiß ich nicht, die lösen bei vielen was
auch,
aus, ne?
Ja,
aber
genau.
Schmecken trotzdem gut.
Ja.
Noch so eine relativ spezifische Frage. Wir hatten Kreuzallergien, jetzt Spättypallergien. Was ist eine Spättypallergie und was kann man denn gegen so etwas machen?
Typischerweise die Nickelallergien natürlich, dass dann am Ende nach zum Beispiel Schmuckzeit verzögert, Rötungen, Juckreiz, so Ekzeme, so eine Art wie Neurodermitis an den Stellen entsprechend auftritt, kann auch nach zum Beispiel Parfums, also Duftstoffe, auch Konservierungsmittel in Cremes und Salben. Als Beruf, im beruflichen Setting zum Beispiel auch, wenn man irgendwie Handekzeme hat und zum Beispiel bestimmte Gummihandschuhe oder sowas trägt und da dann Stoffe drin sind, die man nicht verträgt, kann es auch zeitverzögert entsprechend dann immer zu Beschwerden kommen. Und wie behandelt man das? Lautet die Antwort tatsächlich Allergenmeidung. Ja, erstmal herausfinden, welches Allergen, also ist es überhaupt eine Kontaktallergie? Und wenn man dann weiß, was am Ende das Allergen ist, was Probleme macht, sollte man durch das Allergen meiden.
Das ist ja auch tatsächlich für viele Leute ein richtiges Thema, ne? Es gibt ja nicht wenige Berufsgruppen, die sind Allergenen ausgesetzt, Friseurinnen zum Beispiel. Und wenn die einmal allergisch sind gegen Färbemittel, dann ist das ja sogar teilweise ein Grund für Berufsunfähigkeit.
Das ist richtig. Da sollte man auch da muss man Werbung machen für die Allergologen im Bereich der Dermatologie, dass man auch da entsprechend die Berufsgenossenschaften mit ins Boot holt. Als Versicherte oder als Arbeitnehmer denkt man vielleicht, oh nein, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen ungünstig und ich möchte gar nicht, dass der Arbeitgeber kontaktiert wird dazu. Aber man muss wissen, dass eigentlich alle auf derselben Seite sind und möchten und alles erstmal versuchen werden, dass man weiter im Beruf ist. Das heißt, es wird natürlich dann geschaut, wogegen ist man allergisch. Kann man vielleicht das Allergen wechseln, dass man gar nicht mehr Kontakt dazu hat. Und sonst helfen die Berufsgenossenschaften da auch tatsächlich dann im Zweifelsfall für Umschulungen. Aber im ersten Moment wird wirklich geschaut werden, was man machen kann, dass man trotzdem weiter im Beruf bleibt. Deswegen da ist ganz wichtig, dass auch da die Ärzte entsprechend dann und man selbst vielleicht auch die Berufsgenossenschaft schon kontaktiert, wenn man da beruflich bedingt Verschlechterungen dann bemerkt.
Perfekt. Dann kommen wir schon eigentlich zur letzten Frage, weil alles andere haben wir tatsächlich schon vorher beantwortet. Und ich komme nochmal kurz zum EpiPen zurück. Hatten wir gerade schon, haben wir aber, glaube ich, diesen Teil noch gar nicht final beantwortet. Ab wann darf man denn ein EpiPen bekommen? Also kann ich auch schon als 5-jähriges Kind theoretisch mit einem rumlaufen oder wirklich erst ab, weiß ich nicht, 14?
Ja, es gibt verschiedene Dosierungen und ja, auch für kleinere Kinder gibt es entsprechend zugelassene, gibt es entsprechend natürlich eine andere Dosierung als für Erwachsene, gibt es auch für Kinder Adrenalin.
Müssen die dann so einen Führerschein machen, so einen EpiPen-Führerschein oder wie ist das?
Ist ein guter Hinweis. Es gibt so Schulungen auch tatsächlich. Es gibt so diesen Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, mit dem wir auch gut kooperieren, wo auch, wenn Betroffene selbst noch weitere Fragen haben, auch da so mal draufschauen können auf der Internetseite von dem DAAB. Und da gibt es auch so Hinweise für eine Anaphylaxie-Schulung, wo man dann auch Eltern, Kinder entsprechend auch bei so einer Schulung mit teilnehmen können und dort auch dann wirklich lernen, wie es anzuwenden ist, wenn es nicht in der Praxis schon gezeigt wurde. Aber es ist nochmal ganz hilfreich.
Können wir mal gut in den Shownotes noch verlinken, würde ich sagen, diese ganzen Schulungen. Das lässt sich bestimmt nochmal gut nachlesen.
Genau, lieber Herr Dr. Sulk, das war ehrlicherweise dafür, dass das Thema Allergien so umfangreich ist, haben wir das hier prima rund gekriegt in guter Zeit. Herzlichen Dank dafür. Ja. Das war total informativ. Kommen wir mal zur nächsten Folge. Das wäre dann im April. Da schauen wir uns unser Gehirn einmal genauer an, denn wir alle wollen ja möglichst lange fit im Kopf bleiben. Wie entstehen Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer? Kann man sich mit Gehirnjogging oder Denksportaufgaben davor schützen? Macht vielleicht mein Lebensstil wie immer einen Unterschied? Fragen, die dann unser Experte Dr. Matthias Pawlowski aus der Klinik für Neurologie beantworten wird. Er kann uns sicher viele Tipps geben, ob es möglich ist, auch mit 90 noch vollkommen klar zu sein und wie wir das dann alle möglichst erreichen.
Bis dahin, abonniert gerne diesen Podcast, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Schreibt uns natürlich auch wie immer gerne, wenn ihr Fragen zu dieser oder der nächsten Folge habt. Wir danken euch fürs Zuhören, bei unserem Gast natürlich ganz besonders und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.